Das schrille Klingeln zerriss die Stille wie eine Klinge aus Glas. Ich fuhr hoch, das Herz schlug mir bis in den Hals. Ein Blick auf den Wecker genügte. Kurz nach 2 Uhr morgens. Zu dieser Stunde rief nur jemand an, wenn das Gewicht der Welt auf ihm lastete. Und wenn die CIA einen Geologen wie mich weckte, bedeutete es nichts Gutes. Ich griff nach dem Hörer. Carter. Alex Carter. Die Stimme war kühl, bestimmt, unverkennbar. Hier spricht Dr. Eleanor Malone, Directorate of Science and Technology. Mein Verstand schaltete sofort um. Der Schlaf fiel von mir ab. Ich hatte bereits mehrere Male mit ihr gearbeitet, in Ecuador, in Nevada, bei Operationen, die bis heute nicht in den offiziellen Akten standen, Projekte, bei denen die Weltöffentlichkeit von tektonischen Anomalien oder gewöhnlichen geologischen Vorfällen las, während wir in Wahrheit Dinge ausgegraben hatten, die in keinem Lehrbuch Platz fanden. »Sprechen Sie«, murmelte ich und griff nach dem zerknitterten Notizbuch, das immer neben meinem Bett lag. Über die Jahre hatte ich gelernt, jedes Detail aufzuschreiben, auch wenn es zunächst bedeutungslos erschien. Oft waren es gerade die unscheinbaren Beobachtungen, die am Ende das Grauen erklärten. »Wir brauchen Sie in Afghanistan«, sagte Malone knapp. Erweiterte Untergrundarbeit. Mindestens 2 Wochen. Ihr Flug geht in 4 Stunden. Afghanistan. Der Name traf mich wie ein Faustschlag. Sofort drängten sich Erinnerungen auf, die ich jahrelang verdrängt hatte. Die Stimme meiner Großmutter, rau und drängend, wenn sie Geschichten erzählte, die ihrerseits von ihrer Großmutter stammten. Geschichten über verfluchte Könige, über Relikte, die ganze Reiche zu Fall gebracht hatten. Sie sprach immer mit einem Ausdruck, der mir als Kind unheimlich gewesen war. Ich hatte diese Märchen später als Aberglauben abgetan, doch die Dunkelheit in ihren Augen blieb mir im Gedächtnis. »Was genau erwartet mich dort?«, fragte ich. »Satellitenaufnahmen haben geometrische Anomalien unter dem Bamiyan-Tal entdeckt. Hohlräume, die sich nicht durch natürliche Prozesse erklären lassen. Die elektromagnetischen Werte passen zu keinem uns bekannten Muster. Das Pentagon will Antworten. Sofort. Bamiyan.« Meine Großmutter hatte es anders genannt. Das Grab der Könige. Ein Ort, von dem sie sagte, dass Männer dort Macht suchten und zerbrochen zurückkehrten. Wenn sie überhaupt zurückkehrten. Sie flüsterte von der Krone des Zoak. Einem Relikt, das Herrscher erhob und ihre Reiche zugleich von innen zersetzte, bis nur Ruinen und Wahnsinn übrig blieben. »Ich brauche ein Team«, sagte ich und hörte die Härte in meiner eigenen Stimme. »Spezialisten, keine Anfänger.« »Sie warten bereits«, erwiderte Malone. »Dr. Julia Foss, Linguistin, spezialisiert auf Sprachen, die die Erde seit Jahrtausenden begraben hat. Logan Maguire, Feldtechniker mit mehr Erfahrung in elektromagnetischen Messungen und unterirdischen Radarscans als irgendjemand im Programm und Captain Amir Sherzai, afghanischer Militär, ortskundig wie kein anderer. Treffen Sie uns in Langley in 3 Stunden. Die Leitung brach ab. Keine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich starrte auf das vergilbte Foto meiner Großmutter, das auf dem Nachttisch stand. Es war 3 Jahre vor ihrem Tod aufgenommen worden. Ihre Augen hatten auch im Alter etwas Unergründliches behalten. Einmal hatte sie meine Hand gepackt, ihre knochigen Finger erstaunlich stark, und geflüstert, »Wenn du je in den Hindukusch gehst, erinnere dich. Manche Schätze sind aus Gründen vergraben, die nichts mit Gold zu tun haben. Die Toten liegen nur still, weil wir sie lassen.« Damals hatte ich gelacht, es als die verwirrten Worte einer alten Frau abgetan. Doch jetzt, im fahlen Licht meiner Wohnung, hörte ich sie wie eine Prophezeiung. Ich packte meine Ausrüstung mechanisch, robuste Kleidung, Messinstrumente, Notizbücher, Kameras, Probenbehälter. Jedes Stück hatte seinen Platz, als ob meine Hände längst wussten, was mich erwartete. Währenddessen nagte eine Kälte in meinem Inneren, die nichts mit der Temperatur zu tun hatte. Der Flug nach Kabul fühlte sich an wie ein Abstieg in eine andere Welt. Die sterile Sauberkeit des Flughafens von Washington wich schon bald der Strenge von Militärkontrollen, dann dem Chaos staubiger Straßen, erfüllt von Dieselgestank und dem dumpfen Hämmern alter Motoren. Das Bamiyan-Tal lag in einem Land, das ganze Reiche verschlungen hatte. Perser, Griechen, Mongolen, Briten, Sowjets. Alle hatten geglaubt, sie könnten es beherrschen, und alle waren gescheitert. Die Berge ragten wie zerbrochene Zähne gen Himmel, und die Täler waren gezeichnet von Narben unzähliger Kriege. Als ich endlich am Luftwaffenstützpunkt Bagram ankam, warteten sie bereits. Drei Gesichter, so unterschiedlich, dass sie kaum in ein gemeinsames Bild passten. Und doch waren wir nun eine Einheit. Voss, schmal und scharf wie ein Stück Glas, die Augen voller unersättlicher Neugier. McGuire, drahtig, unruhig, mit einem ungesunden Glanz in den Pupillen, als stünde er ständig kurz vor einer Entdeckung, die die Welt verändern würde. Und Scherzai, ernst, diszipliniert, die Züge geprägt von den Bergen, die ihn großgezogen hatten. Die Einheimischen mögen unsere Anwesenheit nicht, sagte Scherzai leise, während wir die Ausrüstung verluden. Ihr glaubt, ihr sucht nach Felsen und Linien. Aber meine Familie kennt diese Geschichten seit 20 Generationen. Manche Türen wurden aus gutem Grund verschlossen. Seine Worte hingen schwer in der Luft. Ich schrieb sie sofort in mein Notizbuch, auch wenn McGuire nur lachte. Der Wind wehte staubig und kühl über die Landebahn, während ich in die Ferne blickte. Dort wartete das Tal. Dort wartete das Grab der Könige. Und in meinem Inneren hallte die Stimme meiner Großmutter nach, stärker denn je. Ich wusste, dies war kein gewöhnlicher Auftrag. Dies war der Beginn eines Abstiegs in die Finsternis. Der Konvoi setzte sich kurz nach Sonnenaufgang in Bewegung. Zwei gepanzerte Lastwagen fuhren voraus, unser Transporter folgte in der Mitte, hinten ein weiterer Wagen mit schwer bewaffneten Soldaten. Der Asphalt endete nach wenigen Kilometern und die Reifen fraßen sich durch Schotter, Staub und Geröll. Das Land öffnete sich und die Berge des Hindu-Kusch erhoben sich wie uralte Wände aus grauem Gestein. Niemand sprach in den ersten Stunden. Nur das Dröhnen des Motors und das Knirschen der Reifen waren zu hören. McGuire spielte ungeduldig mit einem tragbaren Scanner, dessen Antennen wie Insektenfühler wirkten. Voss blätterte in einem abgegriffenen Notizbuch, das mit Symbolen und Übersetzungen gefüllt war. Scherzai saß am Steuer, den Blick starr nach vorn gerichtet, die Hände fest um das Lenkrad geschlossen. Ich versuchte, die Landschaft auf mich wirken zu lassen, doch sie wirkte nicht leer, sondern lauernd, als ob die Berge selbst Beobachter wären. Jeder Fels, jeder Schatten schien ein Geheimnis zu verbergen, das besser unentdeckt geblieben wäre. Als wir das Tal erreichten, breitete sich vor uns eine Szenerie aus, die einem Totenkopf glich. Die Felswände trugen die Narben der Sprengungen von 2001, als die riesigen Buddha-Statuen von Extremisten zerstört worden waren. Dort, wo einst ihre Gestalten ehrfurchtgebietend im Gestein ruhten, klafften nun leere Nischen, so groß wie Kathedralen. Sie starrten in die Ebene wie ausgebrannte Augenhöhlen. Hier haben wir sie lokalisiert, sagte Scherzai schließlich und deutete mit einer Handbewegung auf eine Klippe, die sich kaum von den anderen unterschied. Hinter diesem Felssturz liegen die Anomalien. McGuire grinste breit. Das ist es also. Endlich sehen wir, was die Satelliten entdeckt haben. Seine Stimme klang beinahe übermütig. In den vibrierenden Höhen seiner Begeisterung lag etwas, das mich frösteln ließ. Er sah die Mission wie ein Rätsel, ein technisches Problem, das er lösen konnte. Für ihn waren Warnungen nur Aberglauben, Hindernisse, die seine Messgeräte beiseite räumen würden. Voss hob den Kopf. Die alten Texte erwähnen das Bamiyan-Tal unter vielen Namen. Einer davon bedeutet Ort des Königsgrabes. Sie schloss das Notizbuch. Ich habe mich oft gefragt, ob das nur symbolisch gemeint war. Scherzai blickte sie kurz an, dann wieder auf die Straße. Meine Familie nennt es seit 20 Generationen Grab der Könige. Männer, die nach Macht suchten, verschwanden dort. Die, die zurückkehrten, waren keine Menschen mehr. Sie waren leer, wie Schatten. Eine unangenehme Stille folgte. Ich notierte seine Worte sorgfältig. Sie passten zu den Geschichten meiner Großmutter. Wir schlugen unser Lager im Schatten der Klippe auf. Das Tal wirkte still, zu still. Keine Hirten, keine Tiere, nicht einmal das Summen von Insekten. Nur der Wind bewegte sich und selbst er wirkte gezwungen, als ob er das Tal nicht betreten wollte. Ich baute mein Zelt in der Nähe der Fahrzeuge auf. Maguire legte sofort seine Messgeräte aus, Antennen, Kabel, kleine Bildschirme, die im flackernden Licht der sinkenden Sonne grün leuchteten. Voss sortierte ihre Aufzeichnungen und murmelte Formeln in alten Sprachen, als wollte sie die Stille mit Wörtern füllen, die längst keiner mehr verstand. Ich trat an den Rand des Lagers und sah hinauf zu den leeren Nischen, in denen einst die Buddhas standen. Die Schatten verlängerten sich und die Öffnungen glichen offenen Mäulern, die uns verschlingen wollten. Ein unbestimmtes Dröhnen hing in der Luft, kaum hörbar, mehr ein Gefühl als ein Geräusch. »Fühlen Sie das?«, fragte Voss leise, als sie neben mich trat. »Ja«, antwortete ich. »Es ist, als ob das Tal selbst den Atem anhält.« In diesem Moment spürte ich wieder die Hand meiner Großmutter auf meiner, ihre mahnenden Worte, dass manche Türen besser verschlossen blieben. Später am Abend, als wir am knisternden Feuer saßen, begann Sherzai zu erzählen. Seine Stimme war ruhig, doch jeder Satz wirkte wie eine Last, die er von Generation zu Generation getragen hatte. »Die Legende spricht von der Krone des Zohak«, sagte er. »Ein Relikt, das älter ist als jede Religion, älter als jeder Gott, der je hier verehrt wurde. Wer sie trägt, wird König über alle Menschen, doch er wird innerlich verfaulen. Liebe verwandelt sich in Hass, Vertrauen in Verrat. Ganze Reiche sind daran zerbrochen.« Maguire lachte. »Das klingt nach den üblichen Märchen. Wahrscheinlich haben die Dörfler Angst, dass wir etwas Wertvolles finden und ihre Häuser dafür abgerissen werden.« Sherzai sah ihn lange an, ohne zu blinzeln. »Sie irren sich. Die Krone ist kein Schatz. Sie ist ein Gefängnis, ein Katalysator für das Schlimmste im Menschen. Meine Familie bewacht dieses Wissen seit Jahrhunderten. Ich habe gehofft, es würde nie so weit kommen. Der Wind drehte in diesem Moment, und es war, als trüge er Stimmen mit sich, flüsternd, in Sprachen, die ich nicht verstand. Maguire bemerkte es nicht oder wollte es nicht bemerken. Doch Voss und ich tauschten einen Blick, der verriet, dass wir beide dasselbe gehört hatten. Die Nacht legte sich über das Lager. Kein Hund bellte, kein Vogel rief, und der Himmel über uns war so klar, dass die Sterne scharf und kalt wirkten. Ich konnte nicht schlafen. Zu stark war das Gefühl, dass uns jemand beobachtete, nicht von außerhalb, sondern aus dem Inneren der Berge selbst. Es war, als hätten wir einen Schritt in einen Raum gesetzt, in dem seit Jahrtausenden niemand mehr willkommen gewesen war, und die Felsen ringsum hielten den Atem an, wartend, lauschend. Der Morgen begann grau. Die Sonne brauchte lange, um über die zerklüfteten Gipfel zu steigen, und als ihre Strahlen das Tal erreichten, wirkte es, als hätte sie keine Kraft, die Schatten wirklich zu vertreiben. Der Wind wehte kalt und trug den Geruch von Staub und altem Gestein mit sich. Wir packten unsere Ausrüstung, legten Helme, Lampen und Klettergurte an. Sherzai führte uns zu einem Felssturz, der sich unscheinbar an die Klippe schmiegte. Zwischen den Blöcken und Geröllmassen zeichnete sich ein schmaler Spalt ab, kaum einen halben Meter breit. »Hier«, sagte Sherzai, »dieser Eingang ist seit Jahrhunderten verschüttet. Vielleicht wurde er absichtlich blockiert.« Maguire grinste und hielt seinen Scanner in den Spalt. Die Anzeige flackerte und spuckte Linien aus, die sich wie Insekten über den Bildschirm zogen. »Da ist ein Hohlraum dahinter, ziemlich groß. Und die Wände sind glatt, nicht wie bei einer natürlichen Höhle. Das ist eindeutig von Menschenhand.« Mit vereinten Kräften räumten wir die größten Steine weg. Es dauerte mehrere Stunden, bis wir uns durchgeschoben hatten. Als ich mich durch den engen Spalt zwängte, schlug mir ein Atemzug uralter Luft entgegen. Sie roch modrig, fast metallisch, als wäre sie Jahrtausende alt in diesem Berg gefangen gewesen. Meine Stirnlampe schnitt einen Kegel ins Dunkel. Vor uns lag ein Gang, grob 2 Meter hoch und 1 Meter breit, direkt in den Fels gehauen. Die Wände waren mit Malereien bedeckt, die selbst im schwachen Licht noch erkennbar waren. Unglaublich, flüsterte Voss. Die obersten Schichten sind eindeutig buddhistisch. Meditationszellen, Reliefs, Manuskriptkammern. Die Linien sind so präzise, als wären sie gestern gezogen worden. Wir folgten dem Gang tiefer hinein. An den Wänden leuchteten Farben, die eigentlich längst hätten verblassen müssen. Rot, Ocker, Blau, Lotusblüten, Buddhas mit stillen Gesichtern, Szenen des Friedens. Doch je weiter wir vordrangen, desto mehr veränderte sich das Bild. Die heiteren Gesichter wurden von Gestalten abgelöst, deren Kronen tropften, als wären sie aus Blut. Die Farben wurden dunkler, die Striche härter. Ganze Armeen waren dargestellt, die sich vor gigantischen Schatten niederwarfen. Die Gesichter dieser Schatten waren verwischt, absichtlich unkenntlich gemacht. Voss fuhr mit den Fingerspitzen über eine Inschrift. Oben haben wir Sanskrit, eindeutig passend zur buddhistischen Epoche, aber hier... Ihre Stimme wurde leiser. Das ist avestisch, später dann sogdisch. Verschiedene Kulturen haben diese Räume benutzt, Schicht auf Schicht. Doch die Chronologie stimmt nicht. Manche älteren Zeichen liegen über den jüngeren Malereien. Es ist, als ob die Zeit hier falsch läuft. Scherzai hielt sich zurück, doch sein Blick wurde härter, je weiter wir stiegen. Schließlich sagte er mit tonloser Stimme, »Dies sind keine Tempel. Dies sind Warnungen. Jede Generation, die den Ort fand, hat ihre Zeichen darüber gelegt, um andere fernzuhalten.« Wir erreichten eine größere Kammer. In der Mitte stand ein kreisrunder Pfeiler, auf dem weitere Inschriften eingeritzt waren. Ich richtete die Lampe darauf und las Worte, die Voss sofort übersetzte. »Nicht öffnen, nicht berühren. Gefängnis. Kein Schreien.« Mir lief ein Schauer über den Rücken. Es war, als ob die Stimmen der Maler, der Priester und Könige, die hier einst standen, uns über die Jahrtausende hinweg zuriefen. Maguire lachte nervös. »Gefängnis, Schrein, das sind nur Metaphern. Vielleicht haben sie etwas Wertvolles hier versteckt und wollten Grabräuber abschrecken. Oder sie wussten, dass es zerstören würde, wer es berührt«, sagte Voss scharf. Wir stiegen weiter ab. Der Gang führte tiefer, und mit jedem Schritt schien die Luft schwerer zu werden. Meine Lampe erfasste eine Reihe von Nischen. Darin lagen uralte Tongefäße, zerbrochen, verschüttet. Zwischen den Scherben blitzten metallene Fragmente, die aussahen, als wären sie absichtlich zerstört worden. »Man wollte nicht nur warnen«, sagte ich leise. »Man wollte verhindern, dass irgendetwas wieder zusammengesetzt werden kann.« Scherzai nickte kaum merklich. »Die Perser bauten keine Tempel in den Bergen. Sie bauten Fallen. Manche Dinge konnte man nicht zerstören, nur vergraben. Dieser Ort ist kein Heiligtum. Er ist ein Käfig.« Die Worte hallten in der Finsternis nach, und ich spürte, wie sich die Temperatur absenkte, obwohl wir tiefer in den Berg hinabstiegen. Ein leiser Windzug strich an uns vorbei, so schwach, dass er unmöglich von der Oberfläche stammen konnte. Er trug einen Hauch mit sich, der wie ein Flüstern klang. Ich hielt inne und lauschte. Da war nichts als der eigene Atem, verstärkt durch die unheimliche Akustik der Gänge. Doch in meinem Kopf pochten die Worte meiner Großmutter. Manche Türen bleiben verschlossen, weil die Welt dahinter nicht für uns gedacht ist. Als wir unser Lager für die Nacht in einer der Kammern aufschlugen, war mir klar, dass wir bereits zu weit gegangen waren. Wir hatten eine Tür geöffnet, die seit Jahrhunderten verschlossen war, und der Berg atmete wieder. Der Abstieg in die Tiefe wurde beschwerlicher. Der Gang führte in scharfen Windungen abwärts, teils so steil, dass wir uns an den Felswänden abstützen mussten. Die Luft war schwer, feucht und trug einen metallischen Geschmack. Jedes Geräusch schien verzerrt, als würde der Berg selbst entscheiden, welche Töne verstärkt und welche verschluckt wurden. Unsere Schritte hallten wie Hammerschläge, während unsere Stimmen gedämpft wirkten, kaum mehr als Flüstern. »Diese Akustik ist unnatürlich«, murmelte ich. »Die Gänge wirken wie ein Instrument, das auf uns spielt.« Maguire schüttelte den Kopf, während er ein weiteres Gerät aus seinem Rucksack zog. »Nur ein akustisches Phänomen. Schmale Tunnel, harte Flächen. Nichts Mystisches.« Doch sein Gerät zischte und spuckte Daten aus, die sich zu Zickzacklinien verdrehten, bevor der Bildschirm schwarz wurde. Er schlug gegen das Gehäuse, verfluchte es, schaltete es wieder ein. Das Ergebnis war dasselbe. Ein Strommuster, das er nicht erklären konnte. »Das ergibt keinen Sinn«, knurrte er. »Es ist, als ob eine Energiequelle hier unten aktiv ist. Aber diese Signatur passt zu nichts, was wir kennen.« Voss richtete ihre Lampe auf eine Wand. Dort waren Malereien, die älter wirkten als alles, was wir bisher gesehen hatten. Keine Buddhas mehr, keine Szenen der Meditation. Stattdessen Könige, deren Kronen in Farben gemalt waren, die auch nach Jahrhunderten leuchteten. Vor ihnen knieten Armeen, doch die Gesichter dieser Krieger waren verwaschen, wie ausgelöscht. Über den Königen ragten Gestalten, die nicht menschlich aussahen, zu groß, zu verzerrt. »Sehen Sie die Übergänge?« Voss fuhr mit der Hand über die Malereien. Buddhistische Symbole wurden einfach übermalt und darüber wieder ältere Inschriften. Diese Schichten widersprechen jeder Chronologie. Es ist, als hätten verschiedene Epochen denselben Ort beansprucht und ihn zugleich gefürchtet. Scherzai schwieg lange. Schließlich sagte er mit rauer Stimme, »Dies sind die Spuren derer, die versucht haben, das Gefängnis zu warnen und zu verstärken. Jede Kultur hat ihre Zeichen hinzugefügt, doch keine wagte es, das Herz dieses Ortes zu zerstören.« Wir stiegen tiefer, bis wir vor einer Wand standen, die halb eingestürzt war. Risse zogen sich durch den Stein, als hätte ein gewaltiger Druck von innen dagegen gedrückt. Zwischen den Trümmern war ein schwaches Flimmern zu sehen, als würde etwas dahinter auf uns warten. »Hier ist es«, sagte Maguire mit glänzenden Augen. »Die Signale kommen genau von dort.« Er kniete nieder, baute Sprengstoffladungen an den schwächsten Stellen ein und erklärte beiläufig, »Eine kleine kontrollierte Sprengung. Danach können wir hindurch.« »Sind Sie verrückt?« fuhr Voss ihn an. »Alles hier schreit danach, dass es nicht geöffnet werden darf. Lesen Sie doch, was überall steht. Gefängnis, kein Schrein.« »Das sind Mythen, um Eindringlinge fernzuhalten«, erwiderte Maguire kalt. »Wir sind Wissenschaftler, keine Abergläubischen.« Ich sah zu Scherzai, doch er sagte nichts. Seine Kiefer malten, seine Augen waren dunkel, voller Wissen, das er nicht aussprach. Ich verstand, dass er uns bereits für Gefangene dieses Ortes hielt. Die Sprengung war kurz, ein dumpfer Schlag, der sich wie ein Herzschlag durch den Berg zog. Der Staub legte sich nur langsam. Dahinter offenbarte sich ein Raum, vollkommen rund, die Wände glatt wie geschliffen. Darauf Linien, die sich im Schein unserer Lampen zu bewegen schienen. Geometrien, die sich dem Blick entzogen, sobald man sie fixierte. In der Mitte stand eine steinerne Lade, versiegelt mit einer schwarzen Substanz, hart wie Glas. Runen zogen sich über ihre Oberfläche, verschoben sich, wenn unser Licht darüber glitt, als ob sie sich nicht zeigen wollten. Die Temperatur sank spürbar. Mein Atem kondensierte in weißen Schwaden. Der metallische Geschmack in der Luft wurde stärker und ein dumpfes Brummen lag in meinen Knochen. »Das ist unmöglich«, flüsterte Voss. »Niemand vor 2000 Jahren hätte so etwas fertigen können. Diese Symmetrie, diese Präzision, das ist Technologie, die wir nicht verstehen.« Maguire trat näher, sein Scanner erneut in der Hand. Die Anzeige flackerte, dann erschienen Muster, die nicht wie Zahlen oder Kurven aussahen, sondern wie Schriftzeichen. Fremdartig, unlesbar. »Das Ding sendet etwas aus«, sagte er heiser. »Ein Signal. Regelmäßig. Stabil. Es ist nicht tot. Es ist aktiv.« »Wir sollten gehen«, sagte ich. Meine Stimme klang fremd in meinen Ohren. »Alles an diesem Ort will uns fernhalten.« »Wir sind schon zu weit«, murmelte McGuire, den Blick fest auf die Lade geheftet. »Das ist kein Mythos. Das ist Wissenschaft, die Jahrtausende alt ist. Vielleicht älter als die Menschheit.« Scherzai trat einen Schritt vor, sein Gesicht streng wie Stein. »Berühren Sie es nicht. Meine Familie hat seit 20 Generationen gewusst, dass dieses Ding nicht zerstört, nur eingesperrt werden kann. Wer es öffnet, ruft den Untergang herbei.« Doch ich sah in McGuires Augen den Glanz der Obsession. Er hatte den Warnungen längst den Rücken gekehrt. Für ihn war dies nicht das Ende, sondern der Beginn. Und in der Stille, die folgte, hörte ich etwas. Ein Laut so tief, dass er nicht in den Ohren, sondern in den Knochen vibrierte. Ein Atemzug, der nicht von uns kam. Der Berg hatte uns hereingelassen. Und er wartete darauf, dass wir taten, was niemand tun durfte. Die Entscheidung fiel schneller, als ich gehofft hatte. McGuire ließ sich von unseren Einwänden nicht aufhalten. Mit einer erhitzten Klinge schnitt er an der schwarzen Versiegelung entlang, die wie vulkanisches Glas glänzte. Der Geruch von verbranntem Harz erfüllte den Raum, während feine Risse durch die Oberfläche der Lade liefen. »Sie begreifen nicht, was wir hier haben«, murmelte er mit fiebriger Stimme. »Das ist kein Mythos. Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Technologie, die unsere ganze Vorstellung von Geschichte verändern wird.« »Es ist ein Fluch«, widersprach Scherzai scharf. »Lassen Sie es ruhen. Manche Dinge gehören der Erde, nicht uns.« Doch es war zu spät. Ein lautes Knacken hallte durch die Kammer, gefolgt von einem Stoß kalter Luft, der unsere Lampen flackern ließ. Der Deckel der Lade sprang auf, als wäre er von innen aufgestoßen worden. Ein Geruch nach altem Rauch und Metall breitete sich aus. In der Lade lag ein Objekt, das gleichzeitig wunderschön und abscheulich war. Eine Krone aus goldenem Metall, durchzogen von Adern aus tiefblauem Lapislazuli, die im Schein unserer Lampen leuchteten, als trügen sie ein eigenes Feuer. Die Geometrie war falsch, unnatürlich. Winkel, die das Auge nicht halten konnte, Kurven, die sich widersprachen. »Die Schlangenkronen des Zohak«, flüsterte Voss, als hätte ihr Herz aufgehört zu schlagen. Die Inschriften sprachen davon. Wer sie trägt, wird König, doch er wird Feind der Menschheit. Scherzai trat einen Schritt zurück, das Gesicht bleich. Mein Blut hat diese Geschichten seit 20 Generationen bewahrt. Dies ist das Gift, das Reiche zerstört hat. Wer es berührt, ist verloren. McGuire ignorierte ihn. Seine Augen klebten an der Krone, seine Finger zitterten, als er sie anheben wollte. Nicht! Rief ich, doch er hörte nicht. Er hob die Krone mit beiden Händen. Für einen Augenblick schien die Kammer zu erstarren, die Luft verdichtete sich und die Temperatur fiel um spürbare 15 Grad. Mein Atem bildete dichte Wolken und meine Zähne klapperten. Unsere Geräte begannen gleichzeitig zu spinnen. Zahlenreihen verwandelten sich in fremdartige Symbole, Bildschirme flackerten und warfen Muster aus, die wie Schriften wirkten, aber nicht menschlich waren. »Es lebt«, hauchte Voss. »Das Ding ist nicht nur ein Artefakt. Es kommuniziert.« McGuire lächelte wie jemand, der endlich das gefunden hatte, wonach er unbewusst sein ganzes Leben gesucht hatte. »Es sendet Signale, versteht ihr? Das ist kein Aberglaube. Das ist Physik jenseits unserer Kenntnisse.« Wir versuchten, ihn zu stoppen, doch er drückte die Krone gegen seine Brust, als wolle er sie beschützen. Noch setzte er sie nicht auf, doch sein Blick war verändert. Ein fiebriges Glühen lag in seinen Augen, als würde er in einer Sprache zuhören, die nur er verstand. In dieser Nacht schlief niemand. Maguire lag unruhig in seinem Schlafsack, die Krone keine 2 Meter von ihm entfernt auf einem Tuch gebettet. Er begann im Schlaf zu reden, klar und deutlich, in einer Stimme, die nicht die seine war. »Kellerman«, zischte er voller Hass. »Dieser Dieb, dieser Verräter. Ich hoffe, er stirbt schreiend.« Ich fuhr zusammen. Kellerman war Maguires ehemaliger Kollege am MIT gewesen. Ein alter Streit über Patente hatte sie entzweit. Doch Maguire hatte nie mit solcher Wut darüber gesprochen. Er fuhr fort. »Richard Westbrook. 3-mal hat er mir die Beförderung verwehrt. Er soll in Asche enden.« Die Namen häuften sich. Bekannte, Kollegen, Professoren, Menschen, die ihm einst im Weg gestanden hatten. Jeder Name war ein Fluch, gesprochen mit einer Inbrunst, die nicht mehr menschlich wirkte. Am Morgen brach das Satellitentelefon durch die Stille. Die Leitung knackte. Dann Malones Stimme. »Wir müssen sofort mit Maguire sprechen. Es hat einen Unfall gegeben.« »Was für einen Unfall?«, fragte ich. »David Kellerman ist tot«, sagte sie. »Er wurde in seinem Labor getötet. Stromschlag. Alle Sicherungen sind gleichzeitig ausgefallen. Es gibt keine Erklärung.« Ich sah Maguire an. Er hörte mit einem seltsamen Lächeln zu. Die Hände streichelten unbewusst über die goldene Oberfläche der Krone. »Tragisch«, sagte er nur. Doch sein Tonfall war nicht von Trauer erfüllt, sondern von einer unheimlichen Befriedigung. In den folgenden 2 Tagen häuften sich die Todesmeldungen. Jeder Name, den Maguire im Schlaf ausgesprochen hatte, tauchte in den Nachrichten auf. Unfall, Mord, plötzlicher Tod. Jedes Mal unmöglich. Jedes Mal grotesk. Gleichzeitig begannen die Malereien an den Wänden sich zu verändern. Gesichter, die gestern friedlich gewesen waren, zeigten nun Angst und Hass. Figuren, die zuvor namenlos waren, trugen nun Züge, die Maguire unheimlich ähnlich sahen. »Die Krone nährt sich vom Groll«, sagte Scherzai mit düsterer Gewissheit. »Sie verwandelt jeden Ärger in Vergeltung. Sie ist keine Waffe. Sie ist ein Gift, das sich in die Seele frisst.« Ich spürte, dass wir längst eine Grenze überschritten hatten. Das Tal, die Gänge, die Kammer. Alles war nun Teil eines Systems, das nicht schlafen wollte. Und in seiner Mitte saß Maguire, immer stärker mit der Krone verbunden. Er war nicht mehr nur unser Kollege. Er war etwas anderes geworden. Die nächsten Tage in den Tiefen des Berges wurden zu einer Prüfung, die mehr mit unseren Nerven als mit unserer Ausrüstung zu tun hatte. Die Luft war schwer, schmeckte metallisch und ließ jeden Atemzug so wirken, als atmete man Rost. Unsere Lampen warfen harte Schatten, die sich zu bewegen schienen, sobald man den Blick abwandte. Die Malereien an den Wänden veränderten sich mit unheimlicher Beharrlichkeit. Was an einem Tag noch friedliche Szenen buddhistischer Mönche gezeigt hatte, war am nächsten von Darstellungen von Schlachten übermalt. Gesichter, die zuvor fremd gewesen waren, nahmen Züge an, die erschreckend vertraut wirkten. Manchmal meine, manchmal die von Voss oder Scherzai. Am häufigsten aber sah ich Maguires Gesicht, verzerrt vor Zorn, inmitten von Heeren, die sich gegenseitig niedermetzelten. »Die Wände leben«, flüsterte Voss einmal, als sie über eine frisch hervorgetretene Inschrift strich. »Das Gestein selbst verändert sich, als ob es von der Krone beeinflusst wird.« Maguire hörte es und lachte kalt. »Oder wir erleben einfach die Wahrheit, die schon immer hier war. Wir haben die Augen geöffnet. Ihr weigert euch nur hinzusehen.« Seine Haltung hatte sich verändert. Früher war er ein rastloser, neugieriger Techniker gewesen, ständig am Tüfteln, voller Energie. Jetzt bewegte er sich langsamer, bedächtiger, und doch lag in jeder seiner Gesten eine gefährliche Entschlossenheit. Seine Augen glühten im Licht der Lampen, als spiegelten sie das Gold der Krone wider, die er nie länger als wenige Meter von sich entfernte. Eines Abends stritten wir heftig. Scherzai hatte gerade wieder eine Geschichte erzählt, die von Generation zu Generation in seiner Familie weitergegeben worden war. Jedes Reich, das die Krone berührt hat, ist gefallen, sagte er mit fester Stimme. Die Sassaniden, die Ghaznaviden, selbst die Mongolen. Alle dachten, sie könnten ihre Macht kontrollieren, doch sie wurden zu Werkzeugen. Die Krone nährt sich vom Hass. Sie verwandelt Freunde in Feinde, Brüder in Mörder. McGuire lachte höhnisch. Oder sie zeigt, was die Menschen wirklich sind. Ihr redet von Liebe und Treue. Aber die Wahrheit ist doch, dass jeder nur auf seine Gelegenheit wartet, zuzuschlagen. Die Krone befreit uns von den Illusionen. Nein, widersprach ich scharf. Sie nimmt uns alles, was uns menschlich macht. Wir sehen es doch. Die Wände, die Veränderungen, die Toten da draußen. Sie ist ein Gift. Ein Geschenk, korrigierte McGuire mit flüsternder Stimme. In dieser Nacht hörte ich ihn wieder reden, diesmal wach. Er saß im Schein seiner Lampe, die Krone vor sich auf ein Tuch gebettet und murmelte Namen, die ich nicht kannte. Manche sprach er mit Spott, andere mit blankem Hass. Ich schwöre, seine Stimme klang nicht allein. Ein Chor aus vielen Kehlen schwang in seinen Worten mit wie ein Echo aus längst vergangenen Zeiten. Am nächsten Morgen brachte er uns Daten, die er mit seinem Scanner gesammelt hatte. Linien, die sich zu Mustern verbanden. Keine Zahlen, keine Diagramme, sondern Symbole, die jenen auf den Wänden glichen. Es kommuniziert mit uns, sagte er voller Begeisterung. Die Krone ist ein Sender, ein Empfänger, vielleicht beides. Sie verbindet sich mit etwas, das tiefer liegt. Etwas, das die Erde selbst durchzieht. Wir sind nur Empfänger. Und ich bin der Übersetzer. Du bist ein Gefangener, entgegnete Voss. Sie benutzt dich, um stärker zu werden. Je mehr Hass du in dir trägst, desto mehr nährt sie sich. Jeder Tod da draußen ist ein Beweis dafür. Scherzai nickte ernst. Es ist der Preis der Macht. Wer sie beansprucht, bezahlt mit seiner Menschlichkeit. McGuire lächelte nur. Vielleicht ist Menschlichkeit überschätzt. Von da an wich er uns kaum noch aus den Augen. Er schlief mit der Krone neben sich, er sprach zu ihr, als wäre sie ein Lebewesen. Und immer öfter sah ich, wie sein Körper zuckte, als würden Muskeln reagieren, die nicht von ihm gesteuert wurden. Die Atmosphäre in den Höhlen verdichtete sich. Selbst das Licht unserer Lampen wirkte trüber, als hinge ein Schleier in der Luft. Ein Summen, kaum hörbar, vibrierte im Gestein, so gleichmäßig, dass es fast den Rhythmus eines Herzschlags hatte. Wir waren Gefangene eines Ortes, der nicht für uns bestimmt war. Und McGuire war nicht länger nur unser Kollege. Er war zum Träger eines Erbes geworden, das älter war als jede Sprache, älter als jedes Reich. Ich wusste, wenn er die Krone jemals aufsetzen würde, gäbe es kein Zurück mehr. Der Berg schloss sich um uns. Die Gänge, die wir gekommen waren, lagen plötzlich hinter Geröll und frisch gestürzten Blöcken verschüttet, als hätten uns unsichtbare Hände den Rückweg genommen. Jeder Versuch, einen Durchgang freizuräumen, brachte nur weitere Steine zum Fallen. Der Berg lebt, sagte Scherzai heiser. Er will uns unten halten. McGuire lachte. Oder er zeigt uns den Weg. Ihr versteht es einfach nicht. Die Krone will offenbart werden. Seine Stimme hallte in den Gängen wie aus mehreren Kehlen zugleich. Wir hatten keine Wahl. Wir mussten tiefer, suchten nach einem Weg, den Scherzai uns wies. Er kannte alte Überlieferungen, die von Feuerkammern erzählten, Orte, an denen persische Ingenieure Gas aus den Tiefen der Erde ableiteten und ewige Flammen entzündeten. Der Abstieg war ein Albtraum. Die Wände waren mit Zeichen bedeckt, die unsere Augen schmerzten. Geometrien, die in drei Dimensionen nicht existieren dürften, krümmten sich vor uns. Unsere Lampen warfen verzerrte Schatten, die Bewegungen andeuteten, die wir nicht taten. Die Luft wurde heißer. Schwefelgestank brannte in den Nasen. Schließlich öffnete sich vor uns eine riesige Höhle. In Spalten im Boden loderten Flammen, gespeist von Gasen, die seit Jahrtausenden aus der Tiefe drangen. Die Hitze flimmerte, ließ die Luft in Wellen tanzen. »Das ist es«, sagte Scherzai. Sein Gesicht glänzte im Schein der Feuer. Das Feuer, das stärker ist als jedes Metall. Meine Familie erzählte, nur diese Flammen könnten die Krone vernichten. Sie werden nichts zerstören, widersprach Maguire, die Krone eng an sich gedrückt. Sie hat Jahrtausende überdauert. Dieses Feuer ist nichts als ein Werkzeug, das sie für sich nutzen wird. Wir bereiteten eine Falle. Unsere Vorräte waren knapp, unsere Ausrüstung beschädigt, doch wir stellten improvisierte Sprengsätze und Ablenkungen zusammen. Es ging nur darum, Sekunden zu gewinnen, genug Zeit, um die Krone zu entreißen und ins Feuer zu werfen. Dann hörten wir ihn kommen. Schritte, schwer und scharrend, begleitet von einem Klirren, das nicht von Metall, sondern von Knochen stammte. Aus dem Gang hinter uns trat Maguire, oder das, was aus ihm geworden war. Die Krone war mit seiner Haut verwachsen, goldenes Metall floss in seine Schläfen und über seinen Schädel. Seine Augen glühten reptilienhaft, von innen her erleuchtet. Schultern und Rücken waren aufgerissen, aus ihnen wandten sich zwei lange, schuppige Auswüchse, die wie Schlangen wirkten, mit geöffneten Mäulern und tropfendem Gift. Hinter ihm erhob sich ein Heer aus Skeletten, gekleidet in zerfetzte Roben und zerschlagene Kronen, Monarchen aus Jahrhunderten, die nun wie Marionetten seinem Willen folgten. Sie bewegten sich im Gleichschritt, als hätten sie seit Ewigkeiten nur auf diesen Befehl gewartet.
»Ihr dachtet, ihr könntet mich aufhalten«, dröhnte Maguire.
Seine Stimme ein vielstimmiges Grollen, in dem Könige und Tyrannen längst vergangener Zeiten mitsangen. »Doch ich bin mehr als Mensch. Ich bin Cyrus. Ich bin Darius. Ich bin Genghis Khan. Ich bin Zoak.« Wir kämpften. Voss schrie alte Inschriften in vergessenen Sprachen, Worte, die wie Klingen durch die Luft schnitten. Jedes Mal, wenn sie sprach, zuckten die Skelette zurück, ihre Knochen klapperten, als würden unsichtbare Hände sie zerreißen. Scherzai ritzte mit seinem Messer Symbole in den Boden, geometrische Formen, die kleine Zonen schufen, in denen die Toten nicht eintreten konnten. Ich warf eine Sprengladung, die eine Wand einstürzen ließ und für einen Moment die Reihen des Knochenscharen trennte. Doch Maguire lachte nur, während die Schlangen auf seinen Schultern zischend Gift versprühten, das den Stein zum Schmelzen brachte.
»Ihr seid Staub«, rief er. »Ich bin Ewigkeit.«
Da tat Scherzai etwas, womit keiner gerechnet hatte. Er ließ sein Messer sinken, rannte direkt auf Maguire zu und breitete die Arme aus.
»Du bist nicht die Krone«, schrie er. »Du bist Logan und du bist mein Bruder in dieser Dunkelheit.«
Er umarmte ihn, hielt ihn fest, während die Schlangen sich in sein Fleisch bohrten. Doch anstatt ihn sofort zu töten, geschah etwas anderes. Maguire schrie auf, ein Schrei aus tausend Kehlen, und für einen Augenblick blitzte in seinen Augen Menschlichkeit auf.
»Ich«, stammelte er, »ich sehe es.«
Voss nutzte diesen Moment. Mit bloßen Händen griff sie nach der Krone, obwohl das Gold ihre Haut verbrannte. Rauch stieg von ihren Fingern auf, ihr Gesicht verzog sich vor Schmerz, doch sie riss die Krone von Maguires Schädel. Mit letzter Kraft schleuderte sie sie in die größte Flamme der Kammer. Ein greller Lichtblitz erfasste uns. Die Skelette zerfielen zu Staub. Die Schlangen wandten sich in Agonie. Maguire stürzte schreiend zu Boden, halb Mensch, halb verbranntes Etwas. Die Krone lag nun in den Flammen, doch sie verbrannte nicht. Stattdessen pulsierte sie, als wollte sie den Zorn der Jahrtausende zurückschleudern. Der Berg bebte, Steine stürzten herab und ein tiefes Lachen hallte aus der Tiefe. Wir hatten die Krone nicht vernichtet. Wir hatten etwas geweckt. Die Kammer bebte, als hätte der Berg selbst beschlossen, uns zu zerquetschen. Die Flammen in den Spalten loderten Meter hoch, als würden sie von unsichtbaren Bälgen angefacht. Die Krone lag mitten darin, doch anstatt zu schmelzen, pulsierte sie wie ein Herz. Gleißendes Licht strömte von ihr aus. Ein Kreischen durchdrang den Raum. Kein Laut, den menschliche Ohren hätten hören sollen. Voss sackte auf die Knie, hielt sich die Ohren zu, während Blut zwischen ihren Fingern hervorrann. Ich zog sie hoch, zerrte sie von der Feuerstelle weg. Scherzai taumelte, sein Brustkorb von den Schlangenbissen blutig durchlöchert. Doch seine Augen leuchteten, nicht im Wahnsinn, sondern in Entschlossenheit.
»Es ist nicht vorbei«, brachte er hervor. »Die Krone war nur die Kette. Jetzt ist das gebunden, was darunter liegt. Frei.«
Ein Lachen rollte durch die Erde, so alt, dass es die Sprache der Gesteine selbst zu sprechen schien. Es war nicht Maguires Stimme, nicht die Stimmen der toten Könige, sondern etwas Tieferes. Ein Klang, der seit Jahrtausenden geschwiegen hatte und nun durch unsere Torheit befreit worden war. Maguire lag noch immer am Boden, sein Körper halb verbrannt, halb entstellt von dem, was die Krone ihm angetan hatte. Doch als das Lachen anhielt, öffnete er die Augen. Goldene Flammen brannten darin.
»Er kommt«, flüsterte er. »Er war nie fort. Wir waren nur seine Träume.«
Der Boden riss auf. Spalten zogen sich durch den Stein und aus den Tiefen stieg ein Gestank auf, schweflig, faulig, vermischt mit einer metallischen Schärfe. Gase stießen hervor und in ihnen flackerte Bewegung. Schatten, die größer waren als jedes Lebewesen, das ich je gesehen hatte.
»Lauft!«
brüllte ich, doch der Berg hatte bereits begonnen, die Wege zu verschlingen. Gänge, die uns eben noch zugänglich gewesen waren, stürzten in sich zusammen. Die Decke der Feuerkammer bröckelte, glühende Steine regneten herab. Wir stürzten uns durch einen Seitentunnel, der sich in Spiralen tiefer in die Erde wand. Es war, als würde der Berg uns nicht hinaus, sondern weiter hineinziehen. Jeder Schritt brachte uns weiter fort von der Welt der Lebenden. Die Wände hier waren anders. Sie bestanden nicht mehr aus behauenem Stein, sondern aus Schichten, die aussahen, als wären sie geschmolzen und dann wieder erstarrt. In ihnen waren Symbole eingeritzt, nicht von Menschenhand. Linien, die sich beim Hinsehen verschoben, Geometrien, die mein Verstand nicht erfassen konnte.
»Das sind die Siegel«, keuchte Scherzai. »Die Perser haben sie gesetzt, um den Dämon zu bannen. Sie haben ihn nicht besiegt, nur eingesperrt.«
»Und wir haben das Schloss zerbrochen«, flüsterte Voss.
Das Lachen kehrte zurück, begleitet von einem Pochen, das wie ein gigantischer Herzschlag durch den Stein dröhnte. Jeder Schlag ließ den Boden beben, ließ Staub von der Decke rieseln. Es war kein Erdbeben, es war etwas Lebendiges. Wir erreichten eine weitere Kammer, kleiner als die erste, doch erfüllt von einer Hitze, die die Haut versengte. In der Mitte klaffte ein Spalt, aus dem glühende Luft nach oben strömte. Ich wagte einen Blick hinein. Dort unten bewegte sich etwas. Schuppen, so groß wie Häuserwände, blitzten im Licht. Augen wie Sonnen öffneten sich und warfen Strahlen goldenen Feuers empor.
»Zohak«, hauchte Scherzai und sank auf die Knie.
Die Legende hat recht gehabt. Der König der Schlangen schläft nicht. Er wartet. Ich zerrte ihn hoch. Wenn wir hier bleiben, sterben wir alle. Doch es war zu spät für Flucht. Der Berg begann sich aufzurichten, als ob der Körper des Wesens unter uns erwachte und sich streckte. Steine sprangen von den Wänden, als wären sie nur Schuppen, die abblätterten. Der Tunnel hinter uns verschloss sich endgültig. In diesem Chaos geschah etwas Seltsames. Die Malereien an den Wänden, die sich zuvor schon verändert hatten, begannen nun zu fließen. Figuren lösten sich aus dem Stein, Szenen von Kriegen, Verrat und Blutopfern, die nicht mehr stillstanden, sondern sich bewegten wie Projektionen aus einer anderen Welt. Sie zeigten Herrscher, die die Krone trugen, zeigten, wie ihre Reiche in Feuer und Wahnsinn versanken. Jeder Versuch, die Macht zu bändigen, endete im Untergang.
»Das ist die Botschaft«,
rief Voss, während sie sich an der Wand festhielt, damit das Beben sie nicht zu Boden warf.
»Es war nie dazu gedacht, verehrt zu werden. Es war eine Warnung, eine Chronik des Untergangs.«
Aber niemand hörte ihr zu, denn das Wesen unter uns richtete sich auf. Der Spalt weitete sich und ein Teil seines Körpers brach hervor. Ein Schlangenkopf, so groß wie ein Turm, die Schuppen schwarz und golden zugleich, die Augen glühend wie geschmolzene Lava. Es stieß ein Zischen aus, das die Flammen in der Kammer zum Erlöschen brachte. Die Dunkelheit danach war schlimmer als das Licht. Nur das Glühen der Augen erhellte die Höhle. Zwei brennende Sonnen, die uns fixierten. Ich fühlte, wie mein Geist sich zu verflüssigen begann. Wie Gedanken sich in Hass verwandelten. Bilder von Verrat, Rache und Macht durchströmten mich, so stark, dass ich Mühe hatte, meinen eigenen Namen zu behalten. »Es will uns benutzen«, keuchte Voss, ihre Hände an den Kopf gepresst. »Jeder Gedanke an Zorn, jede Spur von Neid, es saugt es auf.« Scherzei stützte sich schwer auf sein Messer. »Wir haben die Krone ins Feuer geworfen, aber das war nur der Schlüssel. Wir haben nicht den Feind vernichtet, wir haben ihn befreit.« Das Lachen dröhnte wieder, dieses Mal direkt in meinem Kopf, nicht mehr im Stein. Worte, die keine Worte waren, flüsterten von Herrschaft, von der Unausweichlichkeit des Untergangs, von einem Zeitalter der Monster, das nun beginnen würde. Ich wusste, wir hatten etwas entfesselt, das größer war als wir, größer als jede Nation, größer als die Menschheit selbst, und es würde nicht wieder schlafen. Der Aufstieg aus der Feuerkammer war ein Ringen gegen den Berg selbst. Die Gänge stürzten hinter uns ein, als würde das Wesen unter uns jeden Ausgang verschließen, um uns als Zeugen seiner Rückkehr zu behalten. Hitze und Staub brannten in Lungen und Augen, jeder Atemzug schmeckte nach Schwefel und Blut. Wir rannten blind durch Tunnel, die sich verschoben, als wären sie Teil eines lebenden Körpers. Irgendwie gelangten wir an eine Spalte, durch die fahles Tageslicht fiel. Wir krochen hinaus, Hände und Knie aufgerissen, Körper erschöpft und stürzten in das Freie. Hinter uns bebte das Tal. Staubwolken stiegen auf, als ob der Berg selbst blutete. Doch die Stille danach war schlimmer als das Beben. Keine Vögel, keine Insekten, nicht einmal der Wind wagte es, durch die leeren Felder zu wehen. Es war, als hielte die ganze Welt den Atem an. Wir erreichten unser Lager, das am Rand des Felssturzes aufgebaut war. Es war verwüstet, Zelte zerrissen, Geräte zertrümmert, als hätte eine unsichtbare Hand sie zerdrückt. Nur das Satellitentelefon flackerte noch schwach. Voss schaltete es ein. Rauschen. Dann eine Stimme. Verzerrt, aber erkennbar. »Hier spricht Dr. Malone. Geben Sie Maguire. Sofort!« Ich blickte zu dem Mann, der neben uns zusammengesunken war. Sein Körper war halb verbrannt, seine Haut glänzte stellenweise wie geschmolzenes Metall. Doch in seinen Augen brannte noch immer das Gold der Krone. »Er ist nicht mehr Maguire«, sagte ich tonlos ins Gerät. Die Antwort kam sofort. »Sie verstehen nicht. Vor wenigen Stunden wurde ein weiteres Artefakt geborgen. In Syrien, nördlich von Damaskus. Ein Königsgeschirr, älter als jede bekannte Kultur. Wir erhielten ein Foto. Es zeigt dieselben Muster wie die Krone.« Voss Gesicht erbleichte. »Sie sind verbunden«, flüsterte sie. »Nicht nur ein Artefakt, ein Netzwerk.« Scherzei schloss die Augen, seine Stimme ein Hauch. Die Legenden sprachen nie von einer Krone. Sie sprachen von Kronen. Mehrzahl. Jeder ein Knoten in einem Netz, das die Welt umspannt. Bevor wir antworten konnten, krachte es erneut. Der Boden vibrierte in einem Rhythmus, wie ein Herzschlag. Tief und unaufhaltsam. Nicht das Beben einer geologischen Verwerfung. Es war zu gleichmäßig. Zu absichtlich. »Das ist kein Erdbeben«, murmelte ich. »Es ist ein Signal.« Wir flohen ins Freie, hinaus in das Tal, wo die zerbombten Nischen der Buddhas wie gähnende Augenhöhlen über uns wachten. Der Himmel war grau, obwohl keine Wolken zu sehen waren. Ein fernes Dröhnen lag in der Luft, als käme es aus dem Inneren der Erde. Dann begann es. Meldungen drangen über Funkgeräte und das Telefon zu uns. Ein unerklärliches Beben in Tadschikistan. Ein Bergsturz in der Türkei. Risse im Boden nahe der indischen Grenze. Überall dieselben Muster. Geometrische Brüche, Linien, die zu exakt waren, um zufällig zu sein. Die Welt antwortet, sagte Voss leise. Es ist, als ob die Krone, die wir geweckt haben, die anderen ruft. Wie Funktürme, die sich gegenseitig aktivieren. Scherzai sank auf die Knie. Blut rann aus seinen Wunden, doch seine Stimme war klar. Dies ist das Ende der Ketten. Wir haben sie gesprengt. Jetzt ziehen sie alle an einem Strang. Maguire lachte schwach, seine Kehle voller Blut, doch sein Tonfall trug den Klang eines Chors. Ihr Dummen, ihr habt die Türen geöffnet und sie treten bereits hindurch. Er hob die Hand, als wolle er nach dem Himmel greifen, und in der Ferne hörten wir etwas, das mich für immer verfolgen würde. Stimmen, synchron, aus unzähligen Kehlen, in Sprachen, die seit Jahrtausenden tot waren. Sie riefen im Einklang wie Soldaten, die sich formieren. Die Erde bebte erneut, stärker diesmal. In den Felswänden zeichneten sich Risse ab, die sich zu Mustern verbanden. Kreise, Spiralen, Linien, die wie Runen aussahen. Der Berg war nicht mehr nur Stein. Er war zu einer Karte geworden, einer Botschaft, die sich über die gesamte Region ausbreitete. Es ist ein Netzwerk, sagte Voss, Tränen in den Augen. Jeder Ausgrabungsort, jede Krone. Sie waren nie isoliert. Zusammen bilden sie etwas Größeres. Etwas, das wir nicht begreifen. Wir standen inmitten des Tals, umgeben von den Narben alter Geschichte, während die Welt sich regte wie ein Tier, das zu lange geschlafen hatte. Der Himmel flackerte, als ob unsichtbare Ströme ihn zerrissen. Ich spürte, wie ein Gedanke in mein Bewusstsein gepflanzt wurde, nicht von mir, nicht von einem Menschen. Es war erst der Anfang. Wir hatten eine Kette gelöst. Der Rest würde von selbst folgen. Das Tal bebte weiter, als ob ein uraltes Herz unter unseren Füßen im Rhythmus der Katastrophe schlug. Die Berge, die seit Jahrtausenden standen, wirkten plötzlich fragil, wie Hüllen, die nur noch darauf warteten, zu zerbrechen. Scherzai lag schwer verletzt zwischen den Resten unserer Ausrüstung. Blut sickerte aus seinen Wunden, doch sein Blick war klar. »Ihr dürft nicht aufgeben«, keuchte er. »Wenn wir jetzt zerfallen, wenn wir uns dem Hass hingeben, dann hat die Krone bereits gewonnen.« Voss kniete neben ihm, ihre Hände voller Ruß und Asche. »Und was sollen wir tun?« fragte sie verzweifelt. »Die Kronen sind überall. Sie sprechen miteinander. Sie rufen ihren Meister zurück. Wir sind zu wenige.« Scherzai griff nach ihrem Arm. »Es geht nicht um Zahl. Es geht um Wahl. Jede Generation musste entscheiden, dem Hass nachgeben oder Widerstand leisten. Wir haben es zu lange ignoriert. Doch vielleicht reicht ein Funke, um die Ketten zu schwächen.« Ein Riss ging durch den Himmel. Für einen Augenblick sah ich etwas, das nicht dort sein sollte. Ein Schimmer, als hätte der Himmel Augen geöffnet. Stimmen dröhnten in meinem Schädel, Worte in unzähligen Sprachen, alle fordernd, alle hungrig. Ich spürte, wie sich Zorn in mir erhob, Erinnerungen an alte Kränkungen, an Spott und Zweifel, die ich ertragen musste. Es wäre so leicht gewesen, nachzugeben. »Nein«, flüsterte ich, klammerte mich an die Erinnerung an meine Großmutter. Ihre Worte hallten in mir nach. Manche Schätze sind aus Gründen vergraben, die nichts mit Gold zu tun haben. Maguire rührte sich. Sein Körper war kaum mehr als eine verbrannte Hülle, doch seine Augen glühten noch immer. Er kicherte, heiser, voller Wahnsinn. »Ihr versteht es nicht. Wir sind nur die Ersten. In Syrien, in Zentralasien, überall öffnen sie die Gräber. Bald tragen viele die Kronen und ihre Stimmen vereinen sich. Ihr könnt das Rad nicht mehr anhalten.« »Dann brechen wir die Speichen«, entgegnete Voss, ihre Stimme hart, auch wenn sie zitterte. Wir halfen Scherzai auf. Gemeinsam schleppten wir uns zu den Resten unserer Ausrüstung. Unter Trümmern fand ich noch einen der letzten Sprengsätze. Beschädigt, aber brauchbar. Wenn wir den Berg zum Einsturz bringen, begann ich. Voss nickte. Dann begraben wir zumindest dieses Herz. Vielleicht nicht für immer, aber lange genug, damit andere gewarnt werden. Scherzai legte seine Hand auf den Sprengsatz, seine Finger blutverschmiert. Mein Volk hat seit 20 Generationen gewacht. Heute endet diese Wache. Aber vielleicht beginnt eine neue. Wir brachten die Ladung in die Spalte, aus der das goldene Glühen drang. Jeder Schritt war ein Kampf gegen das Flüstern, das uns in den Kopf schrie: Macht, Rache, Herrschaft. Stimmen meiner Lehrer, die mich unterschätzt hatten, Stimmen von Kollegen, die mich verspottet hatten, alle drängten mich, die Sprengung zu verhindern. Doch ich hielt fest. Wir zündeten. Ein Donner grollte durch den Berg, stärker als jedes Beben zuvor. Die Flammen in den Spalten schossen empor, als ob sie in den Himmel greifen wollten. Felsblöcke stürzten herab, ganze Wände brachen ein. Das Tal bebte, als ob die Erde selbst sterben würde. Wir rannten, stolperten, krochen. Ein Sturm aus Staub und Stein jagte uns. Hinter uns brach die Kammer zusammen, als ob ein gigantischer Körper im Inneren aufschrie. Ein letztes Mal hörte ich das Lachen, dieses Mal zornig, gebrochen, aber nicht besiegt. Wir erreichten die Oberfläche. Der Himmel war von Staub verdunkelt, der Boden riss unter unseren Füßen auf, doch dann fiel alles in sich zusammen. Das Tal verstummte. Nur der ferne Nachhall des Bebens erinnerte daran, was wir entfesselt hatten. Stunden später fanden uns Rettungsteams. Voss und ich wurden in einen Hubschrauber gebracht. Scherzai starb noch auf der Trage, seine letzten Worte kaum hörbar. Erzählt die Wahrheit, oder es beginnt von Neuem. Die offiziellen Berichte sprachen von einem gewöhnlichen Felssturz, ausgelöst durch ein unterirdisches Gasfeld. Von Kronen, Flammen und uralten Stimmen stand dort nichts. Doch ich weiß, was wir gesehen haben. Ich weiß, dass die Krone nicht vernichtet wurde, nur verschluckt vom Berg, der nun wie ein Grab wirkt, aber keines ist. Und ich weiß, dass in Syrien und an anderen Orten bereits weitere Funde gemacht wurden. In manchen Nächten wache ich auf, schweißgebadet, weil ich die Stimmen höre. Ein Chor aus Hass, der leise durch die Erde kriecht. Jedes Jahr werden die Beben stärker, regelmäßiger, zu präzise, um Zufall zu sein. Die Welt glaubt, wir hätten nur einen Felssturz überlebt. Doch ich weiß, wir haben den ersten Schritt in einen Krieg gesehen, der nicht mit Waffen entschieden wird, sondern mit unseren Herzen. Und wenn wir nicht widerstehen, wenn wir nicht begreifen, dass Liebe härter ist als Hass, dann wird das Reich der Monster beginnen und es wird kein Erwachen mehr geben.